Als Kopf einer der grössten Autoschieberbanden Europas gab es für ihn einst nur zwei Dinge: Geld und Gewalt. Und dann wurde er Christ. Das ist Thorsten Hartung und mit ihm sind wir heute im Gespräch. Vor uns steht ein spannendes Interview und ich möchte ihn bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Andrea Marti. Der Herr Hartung hat mir eingangs gesagt, er sei blind, taub, stumm, krüppelig und geistig tot gewesen bis vor der Bekehrung. Würden Sie das immer noch unterzeichnen?
Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Es unterscheidet sich in ein Leben mit und einem Leben ohne Gott.
So werden wir nach dieser musikalischen Einstimmung mehr erfahren, wie er zu Jesus Christus gefunden hat. Herr Hartung, Sie haben gewünscht, Vater, deine Liebe. Wieso dieses Lied?
Nun, weil ich die größten Schwierigkeiten mit meinem Vater hatte in meinem Leben, der sehr gewalttätig gewesen ist. Und mein tatsächlicher Vater, nämlich der Vater im Himmel, ein unglaublich liebender Vater ist und eine tolle Pädagogik hat.
Heute sind wir im Gespräch mit dem ehemaligen Kopf einer der grössten Autoschieberbanden Europas. Es gab für ihn nur zwei Dinge, Geld und Gewalt. Das ist Thorsten Hartung. Eingangs hat er sich beschrieben als taub, blind, stumm, krüppelig, geistig tot. So sei er gewesen vor der Bekehrung. Und jetzt freue ich mich auf das Interview. Herr Hartung, wie ist Ihr Leben vor der Bekehrung gewesen?
Ich selbst bin in einer atheistischen und gewalttätigen Familie groß geworden. Wir waren 4 Geschwister. Meine Eltern haben die Konflikte innerhalb der Familie mit Gewalt gelöst. Vater schlägt Mutter, Mutter schweigt, also sozusagen ein schlagendes Argument. Das durften wir sehen und auch übernehmen. Dann gab es 2 Ereignisse in meinem Leben, die mich sehr geprägt haben. Das eine war, da war ich 7 Jahre alt. Und meine Mutter wollte sich von mir erhängen und mir dafür die Schuld geben. Das nächste Ereignis war, da war ich 10 Jahre alt. Mein Vater wollte mich totschlagen, weil ich etwas in der Schule, eine Eintragung hatte. Und meine Mutter stand daneben und sagte, hör auf, Dieter, du schlägst den Jungen sonst tot. Und nach diesem Ereignis, wo ich 10 Jahre alt war, war auch der Tag gewesen, wo ich mich bewusst entschieden habe, nie wieder Opfer zu sein, um mich nicht verprügeln zu lassen in der Schule, sondern selber zurückzuschlagen, und bekam durch diese Gewalttätigkeit auch eine Form der Aufmerksamkeit, dass ich eigentlich gesucht habe, ne? Weil ich den Lieben der Aufmerksamkeit, nun bekam ich Aufmerksamkeit durch meine Gewalttätigkeit und entwickelte mich zu einem stadtbekannten Schläger. Mit 15 hat mein Vater das letzte Mal geschlagen, weil ich durch meine eigene Gewalttätigkeit emotional so abgestumpft war, dass ich mich vor ihn aufgebaut habe und ihn herausgefordert habe, mich doch totzuschlagen halt. Dann bin ich von meinem Vater aus der Familie ausgestoßen worden, bin auf der Straße rumgelaufen, habe in Kellern und auf Dachböden übernachtet und bin dann wieder zurückgegangen nach circa einer Woche und habe meinen Eltern gesagt, also wenn ihr mich hier nicht hier leben lasst bis zum 18. Lebensjahr, werde ich euch anzeigen bei der Polizei und beim Jugendamt, weil ihr habt eine Verantwortung über mich, also übernommen. Ihr müsst mir Essen, Trinken und Unterkunft geben. Das taten meine Eltern auch. Und ich meine, das denke ich, kann sich jeder vorstellen. Die 3 nächsten Jahre waren eine Katastrophe für mich und für andere um mich herum. Ich war hemmungslos, haltlos, lieblos, beziehungslos, verantwortungslos. Und die Konsequenzen ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Und ich bin mit 18 das erste Mal ins Gefängnis gekommen. Für 10 Monate, dann bin ich wieder entlassen worden, war ein halbes Jahr draußen, bin dann wieder straffällig geworden, wieder rein für über 2 Jahre. Und so zog sich denn das dahin und ja, mir fehlten eigentlich die Instrumentarien, das Leben wirklich leben zu können, eigentlich im Sinne. Ich hatte in mir drin das Gefühl von, ja, ich bin dem Menschen egal. Also meine Eltern waren aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte, die sie nicht aufgearbeitet haben, nicht in der Lage, mir zu signalisieren, dass ich geliebt bin. Und das hat natürlich seine Spuren in meiner Seele hinterlassen. So war ich dann von einer Beziehung in die andere gestolpert und war natürlich nicht liebesfähig. Das hieß ja, also es waren kurzzeitige Beziehungen gewesen, bis auf eine, ein Mädchen, das mich kennengelernt hat und wirklich tatsächlich der erste Mensch war, der mich geliebt hat, so wie ich war, trotz meiner Auffälligkeiten. Und hat mir angeboten, von meiner Heimat wegzuziehen, von meinem Heimatort zu ihr mit hinzuziehen, ein neues Leben anzufangen. Und ich dachte mir, das wird gut funktionieren. Ich kann endlich, weil ich sehr wohl schon bemerkte, dass mit mir etwas nicht stimmt, ich kann diesem Milieu entfliehen und kann neu durchstarten. Was ich aber nicht beachtet habe, dass ich meine Lebensgeschichte und meine Prägung mitnehme. Das heißt, ich habe nur den Ort gewechselt, aber nicht mein Verhalten. So hat nach 7,5 Jahren meine Freundin signalisiert, dass sie mit mir nicht mehr leben kann und will, weil die Liebe aufgebraucht ist und ich nicht in der Lage war, ihr Liebe zurückzugeben. Sie wollte sich von mir trennen. Gleichzeitig hatte ich einen beruflichen Einbruch. Ich war gerade dabei, einen Meisterbrief zu machen. Ich wollte mich selbstständig machen, eine eigene Firma aufmachen, eine Baufirma. Und es brach so alles in sich zusammen. Und ich saß in meiner Wohnung, wir reden jetzt von dem Jahr 1992, von 1990, und rekapitulierte mein gelebtes Leben. Und ich sah wirklich keine blühenden Landschaften, sondern das war Kriegsschauplatz. Da war kein Ereignis, wo ich sagen konnte, daran erfreue ich mich oder das mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, sondern es waren einfach nur Kriegsschauplatz, keine blühenden Landschaften. Und ich war darüber so frustriert, über mein gelebtes Leben, was ich bis dahin gelebt habe. Ich war ja 30 zu dem Zeitpunkt, 29 war ich gewesen und war so frustriert über mein geliebtes Leben, dass ich in eine unsichtbare Wirklichkeit hineinsprach, ohne zu wissen, dass es die gibt. Also dachte an Faust, der hat ja da seine Seele verkauft und ich sprach in diese unsichtbare Welt hinein. Du kannst meine Seele haben, aber ich möchte dafür leben, 1,5 Jahre leben wie ein König auf dieser Welt. Und am nächsten Tag habe es dann auch zur Seite geschoben, weil ich auch nicht wusste, dass es wirklich diese andere Seite gibt. Und habe am nächsten Tag ein paar Jungs getroffen, die an der Universität studiert hatten, Feinmechanik, um die Schließmechanismen für BMW zu überwinden. Und Russen getroffen, die Fahrzeuge kaufen wollten und haben dann eine Organisation aufgebaut, wo wir Luxuskarossen in die arabischen Länder und nach Russland und baltischen Staaten gebracht haben. Und wir waren dann angewachsen auf 54 Mittäter und hatten ja kolonnenweise eigentlich Fahrzeuge, Luxuskarossen, 120 waren es insgesamt gewesen, verschoben und haben in der Woche, habe ich $90.000 verdient und wirklich die Pforten dieser Welt haben sich geöffnet. Wir sind natürlich von der russischen Mafia hofiert worden, weil die da ein super Geschäft hatten, um die Fahrzeuge weiter zu verkaufen. Innerhalb dieser Organisation, wie man sich vorstellen kann, so eine Organisation wird nur gehalten durch Angst, nicht durch Freundschaft oder Ähnliches, sondern durch eine Hierarchie der Angst. Und da war ein Mittäter, der heißt Dieter, wie mein Vater. Der ist auffällig geworden dadurch, dass er meine Position als Kopf der Organisation in Frage stellte, so dass mich meine russischen Geschäftspartner schon fragten, ob ich die Organisation nicht im Griff habe. Und das war eigentlich sein Todesurteil und ich habe ihn erschossen. Es spricht mit Ihnen ein verurteilter Mörder. Die Geschichte wäre aber nicht zu Ende und vor allem nicht eine Geschichte von Gott, wenn sie nicht weitergehen würde. Getötet habe ich ihn am 20. Juni 1992. Im August desselben Jahres kam die Antje, mit der ich über 7 Jahre zusammen war, nochmal auf mich zu und fragte mich, ob ich Lust hätte, nochmal mit ihr in Urlaub zu fahren. Offensichtlich wollte sie schauen, ob noch etwas zu retten ist an dieser Beziehung. Und wir taten das dann, wir fuhren nach Spanien auf die Insel Mallorca und ich nahm mein ganzes Spielzeug mit, also Drachenfliegen, Fallschirmspringen, Jetski und all dieses Spielzeug, was ich dort hatte. Und ich war schon immer kunsthistorisch interessiert und war auf der Insel unterwegs und schaute mir historische Bauten an. Unter anderem sah ich in der Ferne auch, es sah aus wie eine Burg, ein Ort, der heißt San Salvador. Ich hatte keine Ahnung, was das heißt. Und fuhr die Serpentine hoch und am Ende dieser Serpentine steht eine große Jesus-Statue, die eine Hand in den Himmel streckt und die andere ausstreckt zu der Person, die gerade der Serpentine hochkommt. Und es stellte sich heraus, dass es ein Kloster ist. Und ich ging in diese Kirche rein, kam heraus aus der Kirche und hatte in mir ein Gefühl von, ja, ich würde mal sagen, von Seligkeit. Ich würde gerne diesen Begriff benutzen. Und da war ein Vorraum in der Kirche. In diesem Vorraum waren Glasvitrinen mit Zeitungsausschnitten und Briefen, unter anderem auch in Deutsch. Und es stellte sich heraus, es ist ein Wallfahrtsort auf Mallorca. Und ich dachte mir, nachdem ich einige Briefe gelesen habe, das ist ja hier, wie wünscht ihr was? Und forderte meine Freundin auf, mir einen Zettel zu geben, den sie aus der Portemonnaie nahm. Es war ein Kassenbon. Und habe auf diesen Rücken des Kassenbons meinen Wunsch aufgeschrieben. Man stelle sich mal vor, man hätte einen Wunsch, den Gott wirklich erfüllen würde und der wirklich nur für uns bestimmt ist, für uns persönlich nicht. Dafür, dass Mutter oder Vater krank gesund wird oder dieses oder jenes sich ereignet, sondern wirklich einen persönlichen Wunsch, den wir selber haben und dass wir die Möglichkeit haben, diesen wirklich auch zu stellen. Und Gott ihn erfüllt, aber nur einen. Und ich schrieb auf meinen Zettel, ich wünsche mir ein Leben in Glück, faltete diesen Zettel zusammen und schmiss ihn auf eine, sag gut, es war so wie so ein Grab gewesen mit so einem Gitter davor Der rutschte hinten hinter der Kante herunter, war aus meinem Blickfeld verschwunden und damit eigentlich auch aus meinen Erinnerungen. Am nächsten Tag war ich am Strand gewesen mit meiner Freundin und wie gesagt, ich brauchte immer die Aufmerksamkeit der Menschen, was ich doch für ein toller Abenteuertyp bin und sagte zu ihr, nimm doch bitte die Videokamera, ich nehme jetzt den Paraglider, den Gleitschirm und gehe hinten auf den Berg und werde mit dem Gleitschirm hier runter segeln und mitten zwischen den Menschen am Strand landen und dass sie doch diese Aufmerksamkeit aufnehme, die ich dadurch errege, was ich doch für ein toller Hecht bin. In Wirklichkeit ist es natürlich ein absoluter Schwachsinn gewesen, weil ich einfach ein wirklich völlig gestörtes Selbstwertgefühl hatte. Ich ging auf diesen Berg und nach mehreren Versuchen zog mich die Thermik auch hoch und ich wollte dann rumgleiten, um an den Strand runterzukommen und die Thermik riss ab. Der Fallschirm, der fiel geradezu in sich zusammen und ich stürzte hinunter unter ungefähr 50 Meter und konnte noch den Gedanken fassen, wenn du jetzt da unten aufschlägst, bist du tot. Ich schlug auf und es kamen auch gleich die Leute gelaufen. Ich habe es gesehen, der ist tot. Und ich war bei Bewusstsein und die wollten mich in eine offensichtlich stabile Seitenlage bringen. Und ich sagte, fasst mich ja nicht an, ihr wisst gar nicht, ob meine Wirbelsäule verletzt ist. Und fing an, mich selbst zu bewegen und stellte mich hin und musste feststellen, dass ich keine großen Einschränkungen hatte, außer dass eine Ader geplatzt war im Schienbein und ein großer Bluterguss anfing, also größer zu werden im Po-Bereich. Und anstatt glücklich darüber zu sein, dass ich diesen Absturz überlebt habe, war ich sauer darüber, dass ich nicht drüber geglitten bin, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erheischen. Ich meine, das ist ein überaus deutliches Zeichen über meinen inneren Zustand, in dem ich mich befunden habe. Ich war völlig kaputt und habe dann den Schirm in die Hand genommen und bin zu Fuß runtergegangen zu meiner Freundin, die schon auf mich gewartet hat. Und sie fragte mich dann, wo ich gewesen bin. Sie hat doch gewartet mit der Videokamera und sie hat keinerlei christlichen Hintergrund, genauso wie ich. Und ich sagte zu ihr, ich bin eben abgestürzt und eigentlich hätte ich tot sein müssen. Darauf antwortete sie, du bist nicht tot, weil Gott mit dir etwas vorhat. Und ich sagte, was ist mit dir los? Bist du bescheuert? Was quatschst du mich hier mit Gott voll? Du hast genauso wenig Ahnung von Gott wie ich und bist genauso wenig angebunden an Gott wie ich. Also lass mich mit diesem Schwachsinn in Ruhe. Viel später habe ich über diese Situation nachgedacht und eigentlich hat Gott einen Tag später, wo ich diesen Zettel geschrieben habe, innerhalb dieser Situation schon geantwortet und ist für mich sichtbar geworden. Ungefähr 2 Monate später werde ich von Interpol entschuldigt. Die Organisation fliegt auf und wir werden ins Gefängnis gebracht. Ich komme in eine, weil sie hatten da einige Informanten in unserer Organisation. Sie wussten, dass ich einer der leitenden Köpfe bin und haben mich sofort in Einzelhaft, Isolationshaft gesteckt, wo ich niemanden anders begegnet bin als den Beamten, der mir die Tür geöffnet hat, um mir das Essen zu geben. Und das für 4 Jahre, 9 Monate und 2 Tage. Da wir Mensch religiöse Menschen sind, dass wir und Beziehungswesen sind, wir brauchen entweder ein Gegenüber, dass wir nicht das Gefühl haben, von alleine zu sein. Das war mir verwehrt durch diese Einzelhaft. Oder wir haben Gott, mit dem wir ins Gespräch kommen können und so nicht das Gefühl haben, alleine zu sein, selbst wenn wir räumlich alleine sind. Ich hatte weder das eine noch das andere, weil ich kein gläubiger Mensch war und fing an, in eine Leidensphase zu kommen. Übrigens für mich die Sinnhaftigkeit des Leidens, die darin besteht, dass wir uns in Richtung Gott richten, ausrichten und er da sich auch nicht lumpen lässt, sich bemerkbar zu machen und uns zu helfen halt. Und für mich war eine Frage, ich habe ein Tagebuch angefangen zu schreiben und eine Frage hatte oberste Priorität, die da heißt, wer bin ich? Nicht vor den Menschen, sondern vor mir selbst. Und ich fing eigentlich an, eine geistliche Reise zu machen in meiner Vergangenheit und die Orte meiner Kindheit zu besuchen und die Situation nochmal zu reflektieren. Also Mutter will sich erhängen, Vater will mich totschlagen, meine eigene Gewalttätigkeit, meine eigene Entscheidung, nicht mehr Opfer zu sein, sondern lieber Täter, um dieses Gefühl nicht mehr zu haben. Und nach fast 5 Jahren konnte ich diesen Satz, wer bin ich, beantworten und unter einen Strich ziehen. Und unter diesem Strich stand, dass ich in meiner eigenen Lebensgeschichte keinen bösartigeren Menschen begegnet bin als mir selbst. Und das ist schon eine heftige Erkenntnis, diese Feststellung machen zu müssen. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Die eine war gewesen, dass ich es verdränge und als unwahr hinstelle oder dass ich sie als meine ureigenste Wahrheit hinnehme. Und ich tat das Letztere halt. Hatte dabei natürlich eine Schwierigkeit. Das eine ist zu sehen, die Schuld der Menschen an mir aufgrund ihres Nichtkönnens. Und das andere ist meine eigene Schuld gegenüber den Menschen, denen gegenüber ich gewalttätig geworden bin oder sie verdemütigt habe und letztendlich sogar einen Menschen getötet habe. Mit dieser Schuld zu leben, war äußerst schwierig, und umso mehr ich mich mit meiner eigenen Lebensgeschichte auseinandergesetzt habe, umso mehr musste ich feststellen, dass dieser Druck auf meine Seele, diese Last, anfing zu wachsen und ich gar nicht wusste, wohin damit. Denn das, was ich getan habe, ist ja das Gleiche wie das, was mir widerfahren ist, nämlich eine Form der Lieblosigkeit, die mich verletzt hat in meinem seelischen Leben. Und so kam dann Ostern 1998, wo im Fernsehen immer diese Jesusfilme kamen, und ich sah so einen Jesusfilm und habe in mein Tagebuch hineingeschrieben: Jesus, du hattest deine zweite Chance, du hast ein neues Leben bekommen, gib auch mir eine neue Chance. Das ist natürlich theologisch völlig falsch, aber es war einfach meine damalige Situation und mein Ist-Zustand. Und ungefähr 3 oder 4 Wochen später, am 15. Mai 1998, wie gesagt, ich war immer noch mit meiner Schuld beschäftigt und ich wusste nicht, wohin damit, und lag in meiner Gefängniszelle auf meinem Bett und hatte vor meinem Zellenfenster ein Bettlaken aufgeschlagen, weil dort die Sonnenseite war und die Zelle sich so schnell aufheizte. Und das Fenster war offen, es kam wie ein Windzug in dieses Bettlaken hinein, und es blähte sich geradezu auf wie ein Segel und legte sich zurück ans Fensterkreuz. Und dieses Kreuz, hatte ich die Assoziation, das ist der Christentum, das ist Gott, und fing eigentlich an, ein Gespräch mit Gott, ohne zu wissen, dass es ihn gibt. Denn ich fing den Satz an: Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann schenk mir ein neues Leben. Schau mal, was mir alles passiert ist. Und ich fing an, in einer Chronologie aufzuzählen. Also, und es zogen auch innerlich die Bilder meiner Kindheit an mir vorbei, wo meine Mutter sich vor mir erhängen wollte, mein Vater mit seiner Gewalt begegnet. Und dann natürlich auch, wo ich mich selbst entschieden habe, Gewalttäter zu sein. Und es zog wirklich diese inneren Bilder und Geschichten an meinem Auge vorbei. Und ich fing an, in einer Innerlichkeit anzuweinen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht gekannt habe. Heute würde ich sagen, dass meine Seele über mein gelebtes Leben geweint hat. Und ich war dann in der Chronologie wieder angekommen, dass ich selbst zum Mörder geworden bin und in meiner Zelle sitze und wollte wieder von vorne anfangen. Gott, ich weiß wirklich nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann schenk mir ein neues Leben und schau, was mir passiert ist, und es tut mir leid. Und auf einmal höre ich glasklar: Ich weiß. Worauf reagieren wir Menschen als erstes? Auf Stimme oder auf Wort? Es ist die Stimme. Und in der Stimme war keine Vorhaltung oder Vorwürfe drin, sondern sie war voller Liebe und Barmherzigkeit. Ich weiß, die Wörter heißen nichts anderes als: Sohn, ich kenne dein Leben. Ich kenne dein Opfer und dein Tätersein. Ich kenne dein Denken, dein Reden und dein Handeln. Ich weiß. Das hat mich in diesem Moment so schwer erschüttert, weil just in diesem Moment mein Welt- und Wertbild in sich zusammengefallen ist und keinerlei Existenz hatte, weil ich in diesem Moment die Gewissheit von der Existenz Gottes hatte und ich ein neues Welt- und Wertbild denken und leben musste. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Heute würde ich sagen, es ist Ehrfurcht gewesen, und habe mich in der äußersten Ecke meines Bettes verkrochen und bin dennoch an diesem Abend eingeschlafen wie ein Baby. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und war natürlich mit diesem Ereignis beschäftigt und stellte mir selbst die Frage, was das gewesen ist. und ging hinaus. Die Einzelhaft war beendet, ging hinaus auf den Flur und da gibt es ja so hierarchische Strukturen, wo die Leute auf einen zukommen. Und die sagten, was ist mit dir los? Warum lächelst du die ganze Zeit? Warum glänzt du so im Gesicht halt? Warum strahlst du so? Was ist passiert? Hast du irgendwelche Drogen genommen? Gib uns ab davon. Und ich habe dann gesagt, ich sage euch zu, ich habe da keinen Bock drüber zu reden, quatscht mich nicht voll, und bin in die Freistunde gegangen, also auf den Freistundenhof. Die Zellentür ist geöffnet worden und ich schaue in einen strahlend blauen Himmel mit weißen Wolken und denke, wow, wie schön das ist. Und vorher war ein Lindenbaum im Hofgarten, also im Gefangenengarten. Und der hatte so ein intensives Grün, dass ich gedacht habe, was ist hier los, Mensch, das ist doch alles da gewesen. Warum habe ich diese Dinge nicht wahrgenommen? Viel später habe ich begriffen, was passiert ist, nämlich, dass Gott mir den Schleier der Sünde von den Augen genommen hat, auf dass ich die Schönheit der Natur und seiner Schöpfung wahrnehmen durfte. Ich ging dann auf den Gefängnishof und legte mich auf die kleine Wiese, die dort war, pflückte ein kleines Gänseblümchen und erfreute mich an die Struktur und Farbe dieser kleinen Blume. Und all die Leute, die an mir vorbeigingen und mich dort liegen sahen, die haben gedacht, nun ist er wirklich durchgedreht. Das hat er nicht geschafft, die Einzelhaft war zu lange, jetzt ist er verrückt geworden. Was für ein tolles Wort. Und verrückt, ein Stuhl, ein Tisch, ein Bett, ein Regal. Und Gott verrückt Menschen. Er rückt sie in eine andere Wahrnehmungsebene. Ich bin ein von Gott verrückter Mensch. War natürlich mit der Situation völlig überfordert, weil ich einfach auch bei den Menschen anfing, Wahrheiten zu sehen, wenn ich sie ins Gesicht schaute und wusste das alles nicht einzuordnen und stellte mir selbst die Frage, was ist das gewesen? War es vielleicht eine Wahrnehmungsstörung? Ein christlicher Sozialarbeiter im Gefängnis bekam aufgrund meiner Fragen mit, dass mir etwas passiert ist, und gab mir meine erste Bibel und ich blätterte da drin rum und hatte keinerlei, ja, es war wie ein verschlossenes Buch für mich. Ungefähr 3 Monate nach dem Ereignis vom 15. Mai 1998 lag ich auf meinem Bett und war mit dieser Frage beschäftigt, was ist das gewesen? Sie hat mir einfach keine Ruhe gelassen, diese Frage, weil sie noch keine Antwort hatte. Und just in diesem Moment, wo ich über diese Situation am 15. Mai nachdachte, kam diese wunderbare Stimme wieder und mit dem Blick auf die Bibel, die in meinem Bücherregal stand, und die Stimme sagte, nimm und schlag auf. Die Stimme sagte nicht Seite 36 oder Neues oder Altes Testament, sondern nimm und schlag auf. Und ich schlug die Bibel wirklich auf und blätterte nicht drumherum. Meine Frage war gewesen, die ich im Inneren hatte, was ist das gewesen? Am 15. Mai war es eine Wahrnehmungsstörung und mein Blick fällt auf 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Wenn wir aber sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn, Christus, zum Lügner. Und ich hatte keine Ahnung von Heilig Geist. Für mich, meiner Wahrnehmung, sprach dieses Buch mit mir und ich war so erschrocken, dass ich die Bibel in die Ecke schmiss und Angst bekam durch diese Situation. Dennoch später verstand ich, es heißt ja nicht umsonst, Wort Gottes, Heilige Schrift oder Heilig Geist. Aber ich hatte damals halt noch keine Erkenntnis über diese Dinge. Hatte mich dann etwas beruhigt und habe rekapituliert. Und na klar, das war genau das gewesen. Ich habe am 15. Mai über die Einsicht meiner Schuld mit Gott gesprochen und ihn um Verzeihung gebeten und um Vergebung und um ein neues Leben. Und Gott hat geantwortet. Nun war die nächste Frage in mir drin. Wir Menschen brauchen Gewissheit darüber, dass uns wirklich unsere Schuld vergeben ist, weil wir ansonsten nicht die Möglichkeit haben, wirklich von vorne neu anzufangen. So war die nächste Frage in mir geboren, die da heißt, ist mir wirklich all meine Schuld vergeben? Denn ich war kein kleiner Sünder. Ich habe alle Gebote gebrochen, letztendlich bin ich sogar zum Mörder geworden. Und diese Frage war in meinem Kopf und ich versuchte selbstständig in dieser Bibel eine Antwort zu finden, was nicht gelang. Und ungefähr 2 Monate später, nach diesem vorangegangenen Ereignis, kommt die gleiche Situation. Ich liege auf meinem Zellenbett und im Bücherregal. Mein Blick fällt auf die Bibel, die im Bücherregal ist. Und diese wunderbare Stimme kommt wieder und sagt, nimm und schlag auf. Und ich nehme die Bibel aus dem Bücherregal und schlag auf. Ich blätter nicht drin rum, sondern ich schlag auf. Und mein Blick fällt auf Epheser 2, vom Tod zum Leben. und ihr wart tot, gefangen in euren Sünden, von Natur aus Kinder des Zornes und des Ungehorsams. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat euch frei gemacht, nicht aus Verdienste, sondern aus Gnade, auf das sich niemand rühmen kann. Von diesem Zeitpunkt war für mich klar gewesen, es gab hier drei Dinge in meinem Leben, die ich rational nicht erklären kann, die für mich nur mit dem Glauben zu erfassen sind. Und so viel hatte ich in diesem Buch gelesen, wo da steht, klopfet an und dir wird aufgetan, oder suchet und ihr werdet finden. Und ich fing an, auf meine Zelle alte Tapetenreste zu organisieren und meine Wände zu tapezieren mit Bibelverweisen und Querverweisen und baute da Landkarten auf. Und jedes Mal, wenn die Beamten reinschauten, die Schließer, dass sie nur noch mit dem Kopf schüttelten und dachten, na, du bist ja völlig in Arsch, der Typ. Jetzt fängt er hier noch an, Bibeltexte an die Wände zu schreiben. Ich habe daraufhin dann meinen Anwalt auch informiert und habe gesagt, weil die Prozesse waren noch nicht fertig, und habe ihm gesagt, er kann der vorsitzenden Richterin sagen, dass ich Tabula Rasa mache, dass es der Tag der Wahrheit ist und dass ich mich meiner Verantwortung stellen werde und ein Lebensgeständnis ablegen werde. Das Resultat dieses Lebensgeständnisses war dann auch, dass ich eine Zeitstrafe von 15 Jahren bekommen habe, dann ein Jahr später im Strafvollzug gekommen bin, also abgeurteilt wurde und dort an einen Anstaltsseelsorger mich gewandelt habe, einen Bibelkurs angefangen habe, Katechumenunterricht und letztendlich dann am 20. Juni 2000 mich in der Gefängniskapelle habe taufen lassen. Ein Jahr später habe ich mich dem Heiligen Herzen der Gottesmutter Maria geweiht mit der Absicht und der Bitte an der Gottesmutter, dass sie mir doch eine Mutter sein möge, die ich nie hatte. Und ich kann euch nur sagen, es ist unglaublich, was Hochzeit zu Kana ohne Ende, diese Sichtbarkeit, dass die Gottesmutter wirklich in der Fürsprache vor Gott, vor ihrem Sohn tritt und diese Dinge für uns erwirkt, die wir brauchen, soweit sie Gott wohlgefällig sind, ist einfach erstaunlich. Und das ist für mich auch eigentlich eine Sichtbarwerden ihrer Kraft, die sie von Gott verleiht bekommen hat, aufgrund ihrer Nachfolge im Sohn, Nachfolge Jesu Christi, also in einer fast schon geradezu vollkommenen Art und Weise. Also die Wichtigkeit besteht, denke ich, auch darin, Gott bekehrt ja nicht nur Menschen, sondern er gibt ihnen auch eine Aufgabe. Das heißt, meine Aufgabe, ich bin ja jetzt seit 7 Jahren verlassen, entlassen. Also ich bin seit 7 Jahren entlassen und meine Aufgabe besteht ja darin, ich habe pastorale Gefängnisarbeit gemacht, ehrenamtlich, und habe dabei festgestellt, dass für Jugendliche, die sich entscheiden, ein neues Leben zu führen, es keine großen Möglichkeiten gibt. Sie müssen meistens in ihre kaputten Familienstrukturen zurück. Und wir haben vor 2 Jahren ein Haus gekauft, ein altes Haus, das wir aufgebaut haben, um in diesem Haus mit jugendlichen Straftätern zusammenzuleben, die ihre Schul- und Lehrausbildung nachholen können, auf dass sie eine Sozialisierung lernen und eigentlich auch dann erst eine Chance haben, sich zu resozialisieren. Das ist nicht nur die Bekehrung, sondern auch die Aufgabe, die da dranhängt halt, ne?
Im Gespräch mit Thorsten Hartung über seine Bekehrung, er war der Kopf einer der größten Autoschieberbanden Europas und hat eine Bekehrung gemacht, wo er uns Einblick ermöglicht hat, und wir möchten eine Musikpause machen. Danach wird er uns erzählen, wie sein Leben heute aussieht und wie er mit dieser Schuld umgeht. Herr Hartung, haben Sie einen Musikwunsch?
Ja, irgendein Lobpreislied, weil alle Lobpreislieder sind gut, weil sie Gott loben.
Quälst dich mit deinen Sorgen, Komm, Liebe, heute an diesem Tag. Ich will dir immer helfen, werd an deiner Seite kämpfen. Jetzt hör mir zu, was ich dir sag. Ich bin bei dir. Kein Augenblick bist du allein. Vertraue mir. Dann kehrt in dir bald Ruhe ein. Wirf zu mir her, was dich beschwert und was dich lähmt. Ich bin dein Gott, der dich und deine Nöte kennt. In dir sind viele Fragen, die auf eine Antwort warten. Komm, hab Geduld, leb diesen Tag. Berg dich in meinen Händen. Ich will dir Vertrauen schenken und hör mir zu, was ich dir sag. Ich bin bei dir. Kein Augenblick bist du allein. Vertraue mir. Dann kehrt in dir bald Ruhe ein. Wirf zu mir her, was dich beschwert und was dich lähmt. Ich bin dein Gott, der dich und deine Nöte kennt. David, ich bin dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Ich weide dich auf einer grünen Aue und führe dich zum frischen Wasser. Ich erquicke deine Seele und führe dich auf rechte Straße, um meines Namens willen. Und ob du auch wanderst im finsteren Tal, fürchte kein Unglück, denn ich bin bei dir. Mein Stecken und Stab trösten dich. Ich bereite vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ich salbe dein Haupt mit Öl und schenke dir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Und du wirst bleiben in meinem Haus.
Im Gespräch heute mit Thorsten Hartung über seine Bekehrung. Er war Kopf einer der grössten Autoschieberbanden Europas und hat zum Glauben zu Jesus Christus gefunden. Jetzt werden wir mehr erfahren von Herr Hartung über sein heutiges Leben, wie er mit dieser Bekehrung umgeht, wie er mit dieser Schuld umgeht, wie er das trägt. Herr Hartung, heute möchten Sie Menschen, die ein ähnliches Leid miterlebt haben, eine neue Perspektive vermitteln. Wie sieht das aus?
Mein Erkenntnisprozess war gewesen aus dieser Betrachtung meiner eigenen Geschichte, dass kein Mensch als Täter geboren ist, sondern als erstes Opfer ist und irgendwann sich entscheidet, Täter zu sein. Nach meiner Haftentlassung habe ich über 2 Jahre in den Jugendgefängnis gearbeitet, um den Jugendlichen zu begegnen und ihnen aufzuzeigen, ihr müsst nicht 20 Jahre im Knast sitzen, um dann zu der Erkenntnis zu kommen, dass es Hoffnung gibt für ein anderes Leben. Also ihnen die Botschaft bringen. Als erstes natürlich die Begleitung in den Selbsterkenntnisprozess, wer sie sind. Und wenn sie dann automatisch das Gewissen freigelegt ist und sie an ihrer Schuld angekommen sind, genauso wie ich damals, dass wir dort die Möglichkeit haben, tatsächlich auch zu Gott zu gehen und er uns unsere Schuld vergibt. Bei dieser Arbeit hat sich herausgestellt, dass es Jugendliche gibt, die sich wirklich entscheiden, ein anderes Leben führen zu wollen. Aber wenn sie dann entlassen sind, zurück müssen in ihre alten Familienstrukturen, in das alte Umfeld und was natürlich der Sache, einen anderen Weg leben zu wollen, nicht zuträglich ist. Daraufhin haben wir entschieden, dass wir, meine Frau und ich, dass wir ja ein Haus haben müssten, wo wir mit diesen Jugendlichen, wo wir sie begleiten oder ähnliches, und haben vor genau 2 Jahren, genau, jetzt ist es 2 Jahre her, ein altes Haus gekauft, haben einen Verein gegründet, der heißt Maria hilft, und haben ein Haus gekauft, das wir innerhalb, das war eine tolle Geschichte, innerhalb von 9 Monaten herrichten konnten. Und am 8. Dezember 2012 der Gottesmutter Maria geweiht wurde mit einem Festgottesdienst und in diesem Haus mit Jugendlichen zusammenleben, die ihre Schul- und Lehrabschluss nachholen, um dass sie eine Sozialisierung lernen und am Ende auch eine Chance haben, sich zu resozialisieren. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mir diese auf, Gabe geschenkt hat und sich eigentlich auch darin die Sinnhaftigkeit meines Lebens begründet. Also all das Leid, was ich selber erfahren habe und all das, wo ich anderen Leid zugefügt habe, ist für mich lehrreich geworden in der Umsetzung dieses Hauses. Es ist nichts Sinnloses. Ich bin einfach dankbar, dass ich diese Aufgabe bekommen habe und sich darin die Sinnhaftigkeit meines Hierseins in dieser Welt begründet. Und ich freue mich schon auf das andere, auf das Jenseits, dann bei Gott sein zu dürfen später, wenn es dann soweit ist.
Sie sind heute wieder sozialisiert in einer Familie. Wie sieht Ihr Leben heute aus?
Ja, wie ich schon sagte, also ich habe keine eigenen Kinder, sondern die Jugendlichen, die ich betreuen darf mit meiner Frau, das sind eigentlich unsere Kinder, das sollen geistige Kinder sein. Und wie mein Leben aussieht, ich kann es auf den Punkt bringen. Ich habe damals diesen Zettel geschrieben, ich wünsche mein Leben in Glück. Und dieser Zettel erfüllt sich geradezu jeden Tag.
Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist, mit dieser Schuld zu leben. Und Sie haben das wahrscheinlich auch versucht, in diesem Tagebuch, wo Sie geschrieben haben, zu verarbeiten. Was hilft Ihnen jetzt konkret im Alltag, damit Sie sich nicht nur immer schuldig und sündig sehen?
Also ich habe, Gott sei es gedankt, nicht die Situation, dass ich mich jeden Tag mit meiner Schuld und meiner Sünde auseinandersetzen muss, die Vergangenheit gewesen ist. Wir haben das, man nennt es, glaube ich, auch die Taufe im Heiligen Geist, und das ist am 15. Mai 1998 passiert, dass ich gar meine Schäden habe und da gibt es keine Reste, sondern immer wieder nur ein Aufstehen und Weitergehen. Und wir in der katholischen Kirche haben dieses wunderbare Sakrament der Beichte. Das heißt, wenn ich mal wieder über mich selbst gestolpert bin und über meine Lieblosigkeit, dass ich die Möglichkeit habe, zu unserem Priester zu gehen, die Schuld vor Gott zu bekennen und Gott mich entlassen tut mit einem Kuss seiner Liebe und ich wieder neu durchstarten kann. Und dann wieder sicherlich, und das ist einfach und die Notwendigkeit unserer Sündhaftigkeit des Menschseins und der Unvollkommenheit, immer wieder über meine eigene Sünde stolpern werde. Aber die, die ich zu Gott gebracht habe in diesem Sakrament, die belastet mich dann auch nicht mehr, weil sie ist von mir genommen.
Sie sprechen oft im Rahmen von Veranstaltungen über Ihre Bekehrung. Wie ist das für Sie?
Es ist einfach wichtig, das eine ist, dieses neue Leben in, aus und durch die Gnade Gottes führen zu dürfen und sich diesen Jugendlichen zuzuwenden. Und das andere ist natürlich auch Zeugnis davon zu geben, dass es diesen Gott gibt und dass dieser Gott kein böser Gott ist oder auch kein kleines Männchen mit einem weißen Bart, sondern ein barmherziger, liebender Vater, der uns ja aufzeigen will, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.
Haben Sie einen geistlichen Begleiter, der Sie auch immer wieder bei schwierigen Situationen wieder zurückführt zu Jesus Christus?
Gott möchte ja, dass wir wachsen im Glauben und im Vertrauen und in der Liebe. Das heißt, ich brauche geistliche Begleiter und ich habe sie. Und wenn ich in Schwierigkeiten gerate, wo mir eine Situation von Gott gestellt wird, hole ich mir immer Rat. Wir haben ja auch für das Haus einen geistlichen Begleiter. Wir feiern einmal in der Woche Heilige Messe. Und ansonsten, wie gesagt, habe ich durch meine Zeugnisse viele Menschen kennengelernt, die wirklich im Geiste Gottes stehen. Und wenn ich dann eine Schwierigkeit oder eine Sorge habe, dann greife ich zum Telefon und rufe diese Menschen an, schilder ihnen die Situation. Meistens nehme ich mir drei Personen heraus, auf dass ich drei Meinungen habe, und wenn es dann 2-1 oder 3-0 ist, dann werde ich mich genau dafür entscheiden.
Wie sieht der Kontakt aus mit Personen vor dieser Bekehrung?
Diese Leute, mit denen ich früher in den kriminellen Organisationen unterwegs war, wird mir schwierig sein, mit ihnen Kontakt zu haben. Einige sind tot und andere sitzen nach wie vor im Gefängnis durch neue Straftaten. Und eine Gemeinschaft bildet sich ja durch ein gemeinsames Ziel. Wir haben kein gemeinsames Ziel mehr. Mein Ziel heißt Himmelreich, bei Gott sein, wenn es soweit ist. Und Ihr Ziel ist ein völlig anderes halt, mit dem ich mich nicht mehr identifizieren kann. Das heißt, ich habe Kenntnis über einige Leute, über ihren momentanen Stand. Wie gesagt, einige sind tot und andere sitzen wieder im Gefängnis.
Heute vollbringen Sie ein wunderbares Werk mit Ihrer geliebten Frau für diese Jugendlichen. Wie wird das finanziert?
durch die Vorsehung Gottes. Wir kriegen keinen Lohn. Wir haben, also es gibt ja ein soziales Sicherungssystem in Deutschland, das, weil ich ja mit 53 Jahren und dieser Geschichte im Rücken keine Arbeit finde, mache ich ehrenamtliche Arbeit, Migrantenhilfe. Wir betreuen über den Tag 3 Asylheime, wo vorwiegend arabische Christen sind, die geflohen sind vor diesem arabischen Frühling. Wir besorgen ihnen Wohnungen, richten diese Wohnungen ein, begleiten sie und versuchen sie zu integrieren in unsere bestehenden Gemeinden. Und wie gesagt, das ist alles ehrenamtlich. Wir haben unseren Lohn schon bekommen, nämlich die Gnade Gottes. Wir leben von Spenden und Zuwendungen, die, ja, unser Schutzpatron ist der heilige Josef. Wir haben eine schöne Holzstatue im Haus. Der ist auch der Vater des Hauses und kümmert sich um die Dinge, die wir brauchen. Und wir dürfen Wunder sehen, also dass Menschen sich uns zuwenden, sich mit diesem Projekt identifizieren und sagen, das ist eine gute Sache, das möchten wir unterstützen. Da haben wir von monatlich 5 € Spenden bis zu 50 € Spenden im Monat, die uns einfach helfen, die Kosten des Hauses zu decken. Und wir, ja, es funktioniert.
Wie kommt man zu diesen Informationen, wenn sich jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern angesprochen fühlt?
Sie haben ja die Möglichkeit, die Zuhörer sich an Sie zu wenden. Und Sie können die E-Mail-Adresse weitergeben von unserem Verein, der heißt Maria hilft. Und damit ist die Möglichkeit gegeben. Und Menschen, die helfen wollen, die finden Wege, um an uns heranzukommen. Und das.
Im Gespräch mit Thorsten Hartung über seine Bekehrung. Es ist ein bewegendes Zeugnis, was Sie jetzt abgelegt haben bei Radio Maria. Herr Hartung, was möchten Sie abschließend unserer Zuhörerschaft mit auf den Weg geben?
Dass Gott wirklich da ist und dass er barmherzig ist und dass er eine wunderbare Gottesmutter hinterlassen hat, die uns wirklich eine starke Fürsprecherin ist. Eine Empfehlung, weiht euch dem Herzen der Gottesmutter. Es ist eine heilige und eine verborgene geistliche Armee in diesem Ringen zwischen dem Guten und dem Bösen. Ich habe einfach nur gute Erfahrungen gemacht damit. Und das kann ich einfach nur weiterempfehlen, sich den unbefleckten Herzen der Gottesmutter zu weihen. Sie ist eine tolle Mutter.
Danke vielmals für diese stärkenden Worte. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie und auch Ihrer Wohngemeinschaft ganz viel Gottessegen und mögen Sie immer wieder diese Gnaden erfahren, damit Sie weiters den Weg mit Jesus Christus und unserer lieben Frau Mutter gehen dürfen. Danke vielmals.
Vergelt's Gott.
Abschließend, welche Musik wünschen Sie sich, damit sich die Zuhörerschaft einige Gedanken machen können über Ihren Glaubensweg?
Ein schönes Ave Maria.
So möchte ich den Beitrag beenden. Und ich verabschiede mich, die Andrea Marti, von Ihnen allen. Musik.